Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Das Markus-Evangelium. Wer ist Jesus? Der Messias? Der Sohn Gottes? Manchmal hat man Schwierigkeiten zu verstehen, wer er ist und worum es bei ihm geht. Auf dieser Reise durch das Markus-Evangelium wird deutlich, dass es in diesem Buch nicht nur ein Geheimnis gibt, sondern auch eine erstaunliche Offenbarung über Jesus. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuhörer und Zuseher, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Ihr seht, wir haben da ein neues Setting. Es schaut alles ganz neu aus. Wir haben auch ein neues Vierteljahr. Wir wollen uns 13 Sabbate hindurch mit dem Markus-Evangelium beschäftigen und das freut mich sehr, dass hier ein Evangelium und Jesus Christus im Mittelpunkt stehen wird. Ich möchte ganz kurz unsere Runde vorstellen. Links von mir sitzt Sarah, Thomas, Christoph und ich bin der Hannes. Lasst uns zu Beginn miteinander beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort aufschlagen dürfen. Wir wollen uns heute mit Markus als Person und mit dem Beginn seines Evangeliums auseinandersetzen. Ich bitte dich, schenk uns deinen Heiligen Geist, damit wir verstehen, was dein Wort sagt und dass die Botschaft deiner Bibel auch wirklich rüberkommt, dass alle, die uns zuhören und zusehen, auch verstehen, welche Bedeutung diese ersten Verse im Markus-Evangelium haben. Ich danke dir dafür, dass du mit uns sein wirst. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Okay, lasst uns zu dieser Person von Markus schauen. Ich schlage vor, dass wir da einige Texte aus der Apostelgeschichte miteinander aufschlagen. Der erste Text, wo Markus tatsächlich so nebenbei erwähnt wird, ist Apostelgeschichte, Kapitel 12, der Vers 12. Liebe Sarah, darf ich dich bitten, dass du uns den gleich vorliest? Apostelgeschichte 12, Vers 12.
Gerne. Und als er sich besann, kam er vor das Haus Marias, der Mutter des Johannes, der mit dem Zunamen Markus hieß, da viele beieinander waren und beteten.
Wer ist diese Person, die hier unterwegs ist?
Na, hier ist Petrus unterwegs. Ja. Und die Geschichte, die uns hier erzählt wird, ist durchaus interessant, weil er war vorher im Gefängnis. Mhm. Und es ging da wirklich auch um sein Leben. Mhm. Aber ein Engel hat ihn aus dem Gefängnis herausgeführt und stand da mitten in der Nacht in Jerusalem und überlegt, wo soll ich hingehen? Und erinnert sich, da ist eine Gemeinde und geht dorthin.
Ja. Ja, was wir hier sehen, ist, dass in einer Zeit der Verfolgung, damit die Zeit, wo der König Herodes anfängt, nochmal ganz massiv verfolgen zu lassen, der Jakobus, der Bruder von Johannes, stirbt. Und da scheint dieses Haus von der Maria so ein Zufluchtsort zu sein. Also gerade in Zeiten der Verfolgung ist es immer schon in der Kirchengeschichte so gewesen, dass Christen sich dann an bestimmten Orten versammelt haben. Und der Petrus weiß, da sind die Gläubigen, da muss ich hin.
Mitten in der Nacht klopft er dann und diese Magd Rhode macht gar nicht auf, weil sie sagt, es kann gar nicht sein, dass Petrus vor der Tür steht.
Ich möchte gern den Mut dieser Maria auch betonen, die in so einer Situation, wo alles so brenzlig war, ihr Haus für so etwas zur Verfügung gestellt hat, für Gebetsgemeinschaften oder du hast auch erwähnt Gemeinde, eigentlich man kann es als eine frühe Gemeinde bezeichnen. Und ich denke, das zeigt auch schon etwas, wie sie vielleicht auch einen guten Einfluss auf ihren Sohn, den Markus, gehabt hat. Denn eine Mutter hat, ob sie möchte oder nicht, einen Einfluss auf ihr Kind. Ja. Und er hatte hier schon das Vorbild seiner Mutter. Sie betet, sie ist in der Gemeinde aktiv, sie stellt der Gemeinde ihre Möglichkeiten zur Verfügung. Und ich denke, dass das auch etwas mit ihm und seinem späteren Dienst zu tun hat.
Ja, und wir wissen ja nicht viel über seine Kindheit oder wie er aufgewachsen ist. Aber die Tatsache, dass er hier sozusagen in so einer Untergrundgemeinde schon als junger Mann dabei ist, das wird ihn sehr geprägt haben. Also wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die sozusagen sowas persönlich erlebt haben, so im Untergrund Christ zu sein, das hat was ganz Prägendes.
Also halt mal fest, Verfolgungszeit, eine mutige Mutter, Vater wird keiner erwähnt, vielleicht ist er verstorben, vermuten manche. Sie sind mitten in Jerusalem. Also Markus muss eine Idee von Jerusalem und der Zeit Jesu gehabt haben, das ist keine Frage.
Darf ich da kurz ergänzen? Also Markus hat offensichtlich miterlebt, dieses Wunder. Ich sag mal, Petrus sitzt im Gefängnis. Und er soll am nächsten Tag hingerichtet werden. Und die ganze Gemeinde betet die ganze Nacht hindurch für ihn. Und dann steht schon die Gebetserhörung vor der Tür und sie konnten es nicht glauben. Okay? Mhm. Ja. Das hat Markus offensichtlich miterlebt und das hat natürlich auch sein Glaubensleben mitgeprägt.
Also es steht nicht ausdrücklich im Text, dass Markus anwesend ist, zu Hause ist sozusagen. Ja. Aber man hat den Eindruck, dass es so fast sein muss. Mhm. Wenn wir dann noch einmal in den Vers 12 hineinschauen, er hat hier zwei Namen. Er heißt Johannes. Und er heißt gleichzeitig Markus. Welche Bedeutung hat es, dass er hier zwei Namen trägt?
Johannes ist erstmal, also an sich erstmal griechisch, aber nur die griechische Übersetzung des jüdischen Namens, ja, Johannan. Aber dass er Markus heißt, das ist ein lateinischer Name. Da muss irgendwie ein römischer Einfluss vielleicht gewesen sein. Wie genau, können wir nicht genau sagen. Wir wissen auch von Saulus, dass der Paulus auch einen hebräischen und einen römischen Namen. Das ist ja auch so ein bisschen auch so eine Frage der Identität in so einem römischen Reich, wo es so verschiedene Ebenen der Identität gibt, ja, wo man sich vielleicht auch mit verschiedenen Namen dann ausweist, je nachdem, wo man ist. Das kann sich hier auch vielleicht auch spiegeln.
Manche vermuten, dass sein Vater tatsächlich ein Römer gewesen sein könnte, wobei uns der Bibeltext das nicht wirklich offenbart. Schauen wir zum nächsten Vers, wo dieser Johannes Markus auftaucht. Das ist im gleichen Kapitel, der Vers 25. Darf ich dich lesen, bitte, Thomas?
Apostelgeschichte 12, Vers 25. Und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die Hilfeleistung ausgerichtet hatten, und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit sich.
Okay, hier taucht er wieder auf. Jetzt wird er mitgenommen und zuerst einmal nach Antiochia und dann einige Verse später auf die erste Missionsreise. Interessant ist, dass Ellen White hier anmerkt, ohne dass das der Bibeltext so ausdrücklich sagt, dass sich Markus hier eigentlich selber vorschlägt und sagt, ich bin bereit, mit euch da einen großen Dienst auszuüben. Da will ich eine ganz praktische Frage anknüpfen. Wie reagieren wir, wenn so ein junger Mensch daherkommt und sagt, 18 Jahre alt, ich will Missionsleiter, Sabbatschulleiter oder Gemeindeleiter werden? Ja? Wie wäre unsere Reaktion als Gemeinde?
Also generell finde ich es gut, wenn junge Leute sich anbieten und mitmachen wollen. Kommt jetzt selten vor, dass sie gleich von sich aus so ein Leitungsamt anstreben. Das sehen wir auch hier bei Markus nicht. Also er bietet sich jetzt nicht gleich an als Apostel oder irgendwie sowas. Ja, das macht er nicht, sondern er bietet einfach an, mal mitzugehen und das mal mit kennenzulernen. Und ich finde das ganz gut. Ich würde es mir sogar auch wünschen, dass junge Leute von sich aus auch Initiative ergreifen und Engagement zeigen. Und ich denke, sie stehen sogar auch zur Verfügung. Und ich glaube, manchmal ist es gut, wenn man sie auch darauf ansprechen und fragen. Manchmal denken wir vielleicht, die sagen eh gleich nein und dann fragen wir gleich gar nicht. Aber ich glaube schon, dass auch manche bereit sind, mitzumachen.
Ja, wir sehen bei Paulus ja auch über seinen gesamten Dienst, dass er also das richtig zur Methode gemacht hat, immer wieder junge Leute mitzunehmen, zu fragen.
Zum Beispiel bei Timotheus.
Wir denken an Titus und an viele andere. Da ist so ein ganzer Pulk an Leuten im Hintergrund, auf die wir manchmal nur so ganz vage fassen können. Weil natürlich die Apostel gewusst haben, wir sterben irgendwann. Ja, da kommt der nächste Generation. Das darf man nicht vergessen. Ja.
Ich schlage vor, dass wir gleich hier weiterlesen. Kapitel 13, die Verse 1 bis 5. Das ist so die Vorbereitung für die erste Missionsreise dann.
Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger. Und Lucius von Kyrene und Manahin und der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleukia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener.
Okay. Es geht offensichtlich nicht in erster Linie um Johannes Markus hier. Er ist nur so eine kleine Nebenfigur in dieser Schilderung. Es geht natürlich um Paulus und um Barnabas. Und dann wird er doch noch kurz erwähnt. Es steht hier, er ist ihr
Diener.
Wie soll man uns das jetzt vorstellen? Ist er der Kofferträger vom älter gewordenen Paulus oder welche Rolle spielt Markus in diesem Missionsunternehmen, muss man ja sagen?
Also ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass wenn die nächste Generation im Werk Gottes ausgebildet worden ist in der Bibel, zum Teil auch ganz simple Aufgaben gefordert worden sind. Also ich denke an Elisa, von dem heißt es, der hat tatsächlich Wasser über die Hände des Elia gegossen. Und da ist so ein bisschen, glaube ich, auch die Idee, dass wer in den kleinen Dingen treu ist, dem kann man später auch größere Aufgaben übertragen. Und wir wissen natürlich nicht genau, was jetzt alles da im Einzelnen seine Aufgaben gewesen sind, aber das kann durchaus auch in Anführungsstrichen Simples gewesen sein. Ja? Gottes Dienst, Gott zu dienen, besteht ja nicht nur darin zu predigen, auf den kleinen Dingen des Lebens treu zu sein.
Ich denke, dass gerade für einen Evangelisten jemand sehr wertvoll ist, der auch organisatorisches Talent hat und der mit
im Hintergrund,
zu organisieren. Und auch das ist ein Dienst, der verrichtet werden muss. Ich denke auch an diese einfachen Dienste, die sind mir auch in den Sinn gekommen, dann das Organisatorische, aber auch irgendwie ein Diener am Wort Gottes auch oder auch Dienst des Gebetes. Wenn, so wie Paulus unterwegs war, wenn da Menschen für ihn gebetet haben, das war wirklich ein wertvoller Dienst.
Für Diener gibt es im Griechischen ja unterschiedliche Ausdrücke. Der Doulos, der Sklave, der Diakonos, der Diakon, Diener. Aber hier steht interessanterweise noch einmal ein anderes Wort, Hyperetes. Das verwendet Lukas am Beginn seines Evangeliums auch, wo er berichtet, wie er zu seinem Evangelium gekommen ist. Er war ja keiner von den 12 Aposteln. Und da sagt er, ich habe die Augenzeugen und die Diener des Wortes, da steht das gleiche Wort, befragt, um zu meinem Evangelium zu kommen. Ob hier Markus mitgemeint ist, wissen wir nicht ganz genau, können wir offen lassen. Aber ich stelle mir Markus nicht nur als Kofferträger vor, sondern tatsächlich als Organisator, als Assistent, der offensichtlich eine wichtige Rolle hier in diesem Missionsteam innehat. Schauen wir zum nächsten Vers, wo er vorkommt. Das ist dann im gleichen Kapitel der Vers 13. Sie sind schon unterwegs, die erste Missionsreise findet statt, aber dann lesen wir leider Kapitel 5, den Vers, Kapitel 13, den Vers 13. Sarah, darf ich dich wieder bitten? Ja.
Da aber Paulus und die um ihn waren von Paphos schifften, kamen sie nach Perge im Lande Pamphylien. Johannes aber wich von ihnen und zog wieder nach Jerusalem.
Wie bewertet ihr diesen Johannes Markus hier in dieser Situation?
Es geht ganz klar hervor, er ist freiwillig gegangen. Er wurde nicht geschickt.
Also, sie wollten ihn nicht loswerden, sondern es ist ihm irgendwie zu viel geworden.
Ne? Er hat sich zurückgezogen und ist, so wie es hier heißt, wieder nach Hause gegangen, nach Jerusalem und dort, wo er kommt.
Ja, man merkt es ja später dann an der Geschichte, die wir dann Kapitel 15 noch lesen, dass da offensichtlich was vorgefallen ist, wo auch hier der Paulus sich in den Stich gelassen gefühlt hat. Und das hat ihm offensichtlich noch nachgetragen und war dann nicht bereit, ihm noch einmal neu eine Chance zu geben. Wir lesen jetzt nur die Geschichte, die da vorher berichtet wird mit diesem Juden namens Bar Jesus, der hier als und diese Sache mit den Elimas, also diesem Zauberer. Und da merkt er wahrscheinlich, dass wenn er sich tatsächlich in diesem Dienst einsetzt, dann ist er mittendrin in diesem großen Kampf und steht dann auch vor einer Entscheidung. Und wahrscheinlich hat er doch kalte Füße bekommen und hat sich gesagt, da gehe ich mal lieber nach Hause.
Ja, wenn wir dann die nächsten Kapitel anschauen, es ist ja nicht ungefährlich, was da passiert. Also
absolut.
Da wird gedroht, dass sie gesteinigt werden. Paulus wird dann sogar gesteinigt. Die kommen manchmal wirklich nur knapp in ihrem Leben davon. Also er hat das schon, sag ich mal, aus der menschlichen Perspektive richtig eingeschätzt. Das ist wirklich gefährlich. Und das ist ja auch die allererste Missionsreise überhaupt. Ja, also die sind ja jetzt in Antiochia die Ersten gewesen, die mal gesagt haben, wir müssen mal woanders hin. Das ist absolutes Neuland. Und das ist, glaube ich, auch für einen jungen Menschen noch mal gar nicht so einfach dann. Natürlich, junge Menschen bringen viel Energie mit, Begeisterungsfähigkeit, aber es braucht dann manchmal auch eine gewisse Erfahrung. Ja, und die hat er hier noch auch einfach nicht gehabt.
Ja. Wenn ihr jetzt an Mitarbeiter in der Gemeinde heute denkt, da passiert es ja auch manchmal, dass jemand entmutigt ist und sagt, ich kann nicht mehr, ich bin schon nahe am Burnout oder es ist mir zu viel oder da gibt es Streitereien oder was auch immer passiert. Was könnten wir denn tun, um Leute, die vielleicht sich zurückziehen wollen aus ihrer Verantwortung, aus ihrem Dienst, aus ihrer Mitarbeit, was könnte man da tun, um die wieder zu motivieren, zu ermutigen, dass sie wieder engagiert sind sozusagen?
Also ich würde sagen, es geht ja eigentlich schon vorher los, dass jemand, der in der Gemeinde ein höheres Leitungsamt hat, bis hin zum Pastor, dass man ein bisschen aufeinander schaut, dass man Acht hat aufeinander und immer mal nachfragt, du, wie geht's denn dir mit deiner Aufgabe, wo stehst denn du, wo brauchst du Unterstützung vielleicht auch, ja. Weil wenn dann tatsächlich jemand schon kommt und sagt, das ist mir jetzt zu viel und er steigt aus, und das merkt man dann meistens auch im Rahmen einer Gemeindewahl, das kann auch sehr emotional werden, dann ist es schon fast zu spät, dann ist einfach schon zu viel angelaufen, da hat sich jemand alleingelassen gefühlt oder im Stich gelassen gefühlt oder auch überfordert. Ich meine, gut, es ist klar, wenn jemand eine Aufgabe macht, die ihn wirklich überfordert, na, dann war es nicht angemessen. Dann ist es besser, dass jemand anderer dafür gesucht wird. Aber vielleicht ist die Person ja auch wirklich geeignet dafür. Aber es sind andere Dinge, die zu Umständen geführt haben. Und es ist dann schade, wenn man hier eine Person verliert. Ja. Vor allem auch junge Leute dann verliert.
Ja. Ich würde sagen, schauen wir gleich weiter zum Kapitel 15, weil dort geht es ja dann um die Frage, was macht man mit jemandem, der hier einfach einmal eine Phase der Entmutigung oder vielleicht auch der Enttäuschung erlebt hat. Das Apostelkonzil findet statt, das ist also offensichtlich ein paar Jahre später. Und lesen wir da, nach dem Apostelkonzil sagt Paulus, naja, wir sollten wieder auf Missionsreise gehen. Und da kommt es zu einer Diskussion auch über diesen Johannes Markus. Lesen wir da die Verse 36 bis 39, Kapitel 15. Die Verse 36 bis 39. Lieber Thomas.
Ja, nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es nun um sie steht. Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, so dass sie sich voneinander trennten, und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus aber wählte den Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen, und er durchzog Syrien und Silizien und stärkte die Gemeinden.
Okay. Also wir haben hier jetzt unterschiedliche Sichtweisen von zwei wichtigen Leuten in der Urchristengemeinde. Was spricht denn für die Sichtweise von Paulus hier, der hier offensichtlich die strengere Sicht hat? Könnt ihr das nachvollziehen, dass Paulus so agiert oder reagiert?
Ich denke, man kann es vor allem deswegen nachvollziehen, weil er ja nicht einfach ein neues Projekt beginnt, sondern sozusagen dort weitermachen will, wo er aufgehört hat. Mhm. Er will die gleichen Gemeinden nochmal besuchen. Das heißt, er kennt schon die Gefahren. Er weiß, dass es wird das Gleiche nochmal passieren sozusagen. Ja. Mhm. Und ich glaube, wir Menschen tendieren dazu, wenn jemand an einer Sache vielleicht versagt hat, dann denken wir, okay, dann vielleicht woanders. Ja, dann gibt es vielleicht andere Möglichkeiten. Aber dasselbe ihm nochmal anzutun.
Es wird nicht gut gehen.
Das wirkt so ein bisschen wie dann vielleicht mit dem Kopf durch die Wand oder so. Ja? Das, also rational kann man das, glaube ich, schon nachvollziehen, was er da denkt.
Ich beleuchte jetzt die andere Seite. Also ich stimme dir zu. Es gibt aber auch die andere Seite. Zum einen lesen wir ja in einem Text auch, dass Barnabas ein verwandtschaftliches Verhältnis zu Johannes Markus hatte. Das mag auch eine Rolle gespielt haben. Und ich denke, insgesamt tun wir schon gut daran, wenn wir Menschen nicht an einer Einzelsituation messen oder ihre Schwachpunkte so isoliert darstellen, sondern dass wir das in ein Gesamtbild kleiden und das Positive auch sehen, das Menschen eingebracht haben oder einbringen können. Und wenn ich da an Jesus denke mit seiner Barmherzigkeit und wie viele Chancen er uns gibt und seinen Jüngern gegeben hat, dann sage ich wieder, es ist auf jeden Fall mehrere Versuche wert.
Also Barnabas hat den milderen, den sanfteren Zugang und sieht doch ein Potenzial, denke ich mir, in diesem jungen Mann Johannes Markus.
Ich meine, das ist ja spannend, wenn man sich die erste Apostelgeschichte anschaut, die erste Missionsreise anschaut, hat man ja den Eindruck, dass eigentlich Barnabas so der eigentlich leitende Missionar ist und Saulus eigentlich mehr sein Auszubildender ist. Wenn man sich jetzt diese Geschichte anschaut, dann sieht das fast so aus, als ob Barnabas vor der Wahl steht, okay, nehme ich Saulus, Paulus wieder mit oder Johannes. Und er ist so überzeugt davon, den Johannes mitzunehmen, dass er quasi in Kauf nimmt, dann eben nicht den Paulus mitzunehmen. Und ich meine, wer von uns würde ein Missionswerk starten und sagen, ich könnte Paulus mitnehmen, aber auf den verzichte ich, weil ich möchte die Jugend fördern. Ja? Also das ist ja auch wirklich, also das ist eine Priorität, die er dort setzt.
Ja? Spannender Gedanke.
Ja, und auch dieser Gedanke, er möchte also Markus nochmal eine Chance geben. Also am Anfang, das hat man schon gelesen, es war offensichtlich Markus, der selber sich angeboten hat und dann merkt, es wird brenzlig und zieht sich zurück. Und hier ist es aber der Barnabas, der Markus nochmal eine Chance geben möchte, der also auch bewusst auf ihn dann zugeht, so lesen wir ja hier, und ihn dann auch mitnimmt und dann auch einen anderen Weg geht. Er geht nämlich nach Zypern und das ist natürlich die Gegend, wo Barnabas ursprünglich herkommt. Das heißt, er geht erstmal in seine Heimat und gibt ihm erstmal ein anderes Gebiet und nicht wieder dasselbe Gebiet, wo sie schon mal waren. Ja. Mhm.
Ich schlage vor, dass wir jetzt die Aussagen von Paulus und Petrus, die dann in den Briefen zu finden sind, kurz zusammenfassen. Paulus sagt hier in dieser Situation, nein, den können wir nicht mitnehmen. Wie denkt Paulus dann rund 10, 12 Jahre später über diesen jungen Mann?
Ja, interessant ist, dass er dann das Wort nützlich verwendet, dass er eben sehr nützlich ist. Und mir ist da, als ich dieses Wort dann wieder hier gelesen habe, in den Briefen auch der Onesimus eingefallen, über den er ja das gleiche Wort verwendet, der auch versagt hat und Paulus ihn dann aber sehr wohl wieder empfiehlt. Und da denke ich mir, ja, manche Dinge lehrt einen einfach auch das Leben und der hat umgedacht und Menschen schon wieder Chancen gegeben.
Diese Stelle in 2. Timotheus 4 ist ja deswegen auch so beeindruckend, weil das sind ja mit die letzten Worte von Paulus überhaupt. Seiner zweiten Gefangenschaft. Der rechnet ja jeden Moment damit, dass Nero ihn köpfen lässt. Und er möchte unbedingt Timotheus nochmal sehen. Und einer der Menschen, die er unbedingt noch sehen möchte, ist neben Timotheus offensichtlich der Johannes Markus. Also der hat nicht einfach nur gesagt, okay, ist besser mit ihm geworden, sondern ist ihm richtig ans Herz gewachsen.
Ja.
Also da sind wir dann schon fast 20 Jahre nach diesen Ereignissen vom Apostelkonzil. Wir haben schon erwähnt, die zwei sind verwandt, Markus und Barnabas, das spielt vielleicht auch eine Rolle. Und was sagt denn Petrus über diesen Johannes Markus? Wir haben ganz am Anfang die Geschichte gelesen, sie treffen sich im Haus der Maria. Petrus spielt dort natürlich eine Rolle. Und offensichtlich gab es von Anfang an auch eine Verbindung zwischen Petrus und diesem Johannes Markus.
Also er nennt ihn sogar Sohn. In 1. Petrus 5,13 sagte Markus, mein Sohn. Und das zeigt auch, dass sie eng zusammengearbeitet haben.
Also offensichtlich. Man,
könnte es vielleicht sogar sein, dass der Petrus sozusagen sein Glaubensvater ist? Das ist auch eine Überlegung, weil Paulus macht das auch oft. Menschen, die durch ihn, durch seine Botschaft, durch seine Verkündigung gelehrt und bekehrt worden sind, nennt er dann mein Sohn im Glauben oder so. Und
er ist sicher nicht,
der Petrus nennt jetzt Johannes Markus mein Sohn.
Er ist sicher nicht biologisch jetzt der Vater von Johannes Markus, aber er ist der geistliche Ziehsohn, würde ich so sagen. Und die Verbindung zwischen den beiden muss also sehr eng gewesen sein. Ich sage nicht zu jedem Mitarbeiter Sohn oder mein lieber Sohn sozusagen. Ja. Und tatsächlich die alte Tradition schon im 2., 3., 4. Jahrhundert sagt, Eusebius zum Beispiel, der Kirchengeschichtsschreiber, sagt, die zwei waren auch gemeinsam unterwegs, Petrus und Markus. Und wenn Petrus dann nach Rom kommt, ist Markus derjenige, der das aufschreibt, was Petrus gepredigt hat. Das können wir nicht historisch jetzt verifizieren, aber ich könnte mir das tatsächlich vorstellen, dass die zwei hier sehr eng zusammengearbeitet haben.
Man hat ja auch so ein bisschen den Eindruck, da werden wir noch zu kommen, wenn man das Markus-Evangelium liest, das hat so eine gewisse Prägnanz, das ist kurz, das ist kompakt. Und das, also so der Stil von Markus, da hat man schon ein bisschen Eindruck, da schimmert so ein bisschen auch die Persönlichkeit von Petrus durch, der auch so eine gewisse, also auf den Punkt so immer gesprochen hat. Ne?
Wenn man ins Markus-Evangelium hineinschaut, da kommt ja Petrus dann öfters mit Namen vor. Ja. Aber Petrus schneidet immer schlecht ab. Das ist möglicherweise ein älter gewordener Petrus, der nicht mehr so überschwänglich und vielleicht leichtfertig ist, sondern einer, der gesetzt ist und sich gar nicht mehr so gut darstellen will und im Vordergrund spielen möchte. Ich schlage vor, gehen wir jetzt tatsächlich zum Markus-Evangelium und lesen wir da einfach ein bisschen was von diesen ersten Versen im Kapitel 1. Markus Kapitel 1 und lesen wir da vielleicht den ersten großen Absatz, die Verse 1 bis 8. Liebe Sarah, darf ich dich wieder bitten, uns da das vorzulesen? Einfach 1 bis 8.
Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Engel vor dir her, der da bereitet deinen Weg vor dir. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, machet seine Steige richtig. Johannes, der war in der Wüste, taufte und predigte von der Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und die von Jerusalem und ließen sich alle von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig und predigte und sprach, es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich, dem ich nicht genugsam bin, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe auflöse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
Schauen wir noch einmal zum Beginn dieses Abschnittes. Mhm. Wie wird uns da Jesus vorgestellt?
Also er wird hier Jesus schon genannt, das ist ganz klar sein Name vom hebräischen Yeshua, also der Herr ist Rettung. Mhm. Er wird Christus genannt, das ist die griechische Form des hebräischen Messias. Also er bekennt sich gleich hier dazu, dass Jesus also der ist, der die alttestamentlichen Prophezeiungen erfüllt hat.
Ich glaube, es ist auch interessant zu bemerken, wie kurz dieser eine Vers ist im Vergleich zu den Einleitungen, die sonst die Evangelisten haben. Ja, Matthäus, dieses lange genealogische Kapitel, ja, über die Abstammung von Jesus und dann Lukas macht das ganz historisch, wie das alles, wo er seine Quellen her hat und Johannes hat sowieso dann nochmal ganz andere Perspektive und Markus fängt gleich an. Man hat fast den Eindruck, es ist eine Überschrift und los geht's. Ja. Ja, das ist so der Charakter des Buches ein bisschen noch. Ne?
Bei Markus stehen die Handlungen, die Daten Jesu definitiv im Vordergrund. Da geht es Schlag auf Schlag, wenn er so eine Geschichte erzählt, 16 Kapitel
lang. Mir ist auch aufgefallen, es ist ja oft in den Evangelien die Frage, ja, ist Jesus jetzt der Sohn Gottes oder nicht? Der Markus erstellt es einfach an den Beginn.
So ist es. Und
den Sohn Gottes. Fertig. Er stellt es gleich an den Anfang.
Er zitiert ja dann aus dem Alten Testament, Jesaja, aber auch Malachi und Mose kommen da irgendwo vor. Da steht, er ist der Wegbereiter für den Herrn, steht da. Das ist ja auch ein interessanter Gedanke. Wer ist dieser Herr?
Also zum einen ist es ja schon mal bemerkt, also interessant, er zitiert aus der griechischen Übersetzung, aus der Septuaginta, also ziemlich wörtlich, genau. Aber der Kontext, in dem er dann das jetzt hier verwendet, das ist ja auch dann wortgleich bei Matthäus und bei Lukas, glaube ich, auch, dass sie das immer beziehen auf Johannes den Täufer, der auf Jesus hinweist. Und wo, wenn man sich das in Jesaja 40 dann anschaut, in Vers 3 und im ganzen Kontext, dann ist dort immer von dem Gott des Alten Testamentes, ja, mit JHWH, dem Tetragrammaton, die Rede. Und damit identifizieren eigentlich diese Evangelisten alle Jesus als den JHWH, den Adonai des Alten Testamentes. Das ist eigentlich ziemlich deutlich.
Das ist natürlich auch eine christologische Ansage, wenn Markus in seinem Evangelium ziemlich gleich am Anfang so eine Aussage bringt.
Und es ist vielleicht sogar deswegen noch sehr interessant, weil es die einzige Stelle im ganzen, soweit ich sehen kann, im ganzen Evangelium ist, wo Markus selbst das Alte Testament zitiert. Ja, zwar manchmal Jesus, der das Alte Testament zitiert, aber ansonsten macht das nicht wie Matthäus, der ständig sagt, Hosea.
Wie gesagt, ist durch den Propheten, der da spricht.
Das ist Matthäus.
Das macht Markus nur an dieser Stelle. Und ich finde, an der Stelle ist es auch interessant, dass er den Maleachi nimmt, weil Matthäus und Lukas haben an der Stelle immer nur Jesaja. Und dieses Maleachi-Zitat aus Vers 2, das kommt sonst immer in den Evangelien später vor, wenn Jesus über Johannes den Täufer redet.
Im Rückblick.
Genau. Und er tut das hier zusammen. Und weil das Interessante daran ist, wenn man sich den Maleachi anschaut, der sagt ja, ich sende meinen Propheten, meinen Engel oder meinen Boten vor mir her, sagt Gott dort. Und indem das jetzt sozusagen, er sendet, ich sende meinen Boten vor dir her, wird ein bisschen deutlich, dass auch Gott, der in Maleachi spricht, sich hier in Jesus manifestiert, vor dir her. Ja, das ist also eine Ausdeutung, die offensichtlich Jesus selbst vorgenommen hat und jetzt Markus hier dann übernimmt.
Schauen wir ganz kurz zu Johannes dem Täufer. Der wird uns hier auch vorgestellt. Das passiert auch im Matthäus- und im Lukas-Evangelium natürlich, auch im Johannes-Evangelium kommt er vor. Was erfahren wir hier über Johannes dem Täufer? Wie wird er beschrieben von Markus hier so ganz kurz? Andere Ausgaben, also Matthäus ist da länger, ausführlicher und so. Aber Markus hält alles ein bisschen straffer kurz. Wie charakterisiert er diesen Johannes?
Also die äußere Erscheinung war ungewöhnlich im Vergleich zum Rest der Bevölkerung.
Warum wird die überhaupt erwähnt? Ne?
Ja. Ich denke, dass diese Beschreibung eben und dieses Anderssein, diese äußere Erscheinung, die anders ist, auch mit einem ganz gezielten Auftrag zu tun hat. Damit die Leute einfach auch auf ihn aufmerksam werden, durch die Worte, die er spricht, aber allein schon, wenn sie ihn ansehen. Und natürlich auch in Anlehnung an den Elia, von dem Ähnliches berichtet ist. Und so ist das schon einmal, sage ich mal, auf jeden Fall ein Blickfang.
Absolut.
Wenn was wir oft nicht so richtig vor Augen haben, ist die zeitliche Distanz, die ja eigentlich da auch überbrückt wird. Wenn man von Elia zu Johannes geht, ja, also wir blättern in der Bibel ein paar Seiten zurück und so, also alles Bibel, ja. Das sind 800 Jahre. Ja, also wenn heute jemand sich kleidet wie im 13. Jahrhundert, dann fällt das auf. Ja, es ist der erste Prophet seit 400 Jahren. Das ist also nicht, das ist keine Kontinuität. Da bricht plötzlich was neu, also was auf, was es lange nicht gegeben hat. Und das muss ja, also alle Evangelisten machen das deutlich, das muss eine Erweckung gegeben, das muss ein Aufsehen gegeben haben. Das war von nationaler Tragweite, diese Bewegung von Johannes.
Johannes war eine absolut wichtige Figur damals im ersten Jahrhundert. Und nicht umsonst haben Herodes und andere Könige vor ihm schlicht und einfach dann Respekt, weil sie wissen, wenn der das Volk zu irgendwas aufruft, dann wird das Volk ihm folgen. Ja. Schauen wir noch kurz zum Vers 8. Da sagt ja Johannes selbst etwas zuerst über Jesus und dann sagt er, ich taufe euch dann mit dem Heiligen Geist. Also mit Wasser und Heiligen Geist. Was bedeutet diese Taufe mit dem Heiligen Geist? Das ist ein Unterschied zwischen der Taufe mit Wasser und der Taufe mit dem Heiligen Geist. Wie soll man das deuten? Was meint hier Johannes, der das so dann auch sagt?
Ich meine, das mit der Taufe ist interessant. Ich glaube, es ist Markus selbst später, der davon berichtet, dass die Juden ja eine ganze Reihe von Waschungen gehabt haben. Das ist dasselbe Baptiz. Oder? Die haben sozusagen, jetzt um das Wort zu verwenden, die haben ihre Schüsseln getauft, die haben ihre Polster getauft, damals in Wasser getaucht, ja, ihre Hände getauft und ihre Füße getauft, alles gewaschen. Und die Botschaft von Johannes war ja, wasch nicht deine Hände und wasch nicht deine Füße und nicht deine Polster, wasch dich selbst, dein ganzes Leben. Das geht ja zurück auf Jesaja, ich war wascht euch. Und das Wasser ist natürlich ein äußeres Zeichen, aber der Heilige Geist, der wäscht nicht von außen. Der wäscht sozusagen von innen. Ja, also, und das ist, glaube ich, ein bisschen der Gedanke der Reinigung. Mhm. Sündenvergebung ist ja hier ein ganz großes Thema. Alle, die ihre Sünden bekannten, wurden getroffen. Er kann sozusagen nur von äußerlich dahin weisen, aber Jesus selbst durch den Heiligen Geist kann dann das Leben wirklich verändern von innen heraus.
Matthäus ergänzt ja, er tauft nicht nur mit dem Heiligen Geist, sondern dann auch mit Feuer. Ja. Das Feuer steht hier nicht, aber im Matthäus-Evangelium haben wir diesen Zusatz, das Feuer. Ja. Ich denke da automatisch immer an Apostelgeschichte 2, wo eben der Heilige Geist in Form so von feurigen Zungen hier das Pfingstwunder bewirkt schlussendlich. Und ich glaube, dass Johannes da prophetisch auch schon in die Zukunft schaut, die er dann leider halt nicht mehr erleben wird.
Vielleicht nur ein Gedanke dazu, das Feuer ist ja in der Bibel immer auch ein Symbol für die Liebe Gottes. Ja? Wenn wir an Hohelied 8, Vers 6 denken, ja, die Flamme des Herrn. Wenn wir auch an die der Heilige Geist bringt die Liebe Gottes, ist ausgegossen in unsere Herzen, Römer 5, Vers 5. Und wenn man sich dann die Taufe jetzt, die nächsten Verse anschaut von Jesus, also Jesus wird ja selbst getauft, wird mit dem Heiligen Geist getauft, gesalbt sozusagen, ja, da kommt der Heilige Geist. Und der Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. An dir habe ich wohlgefallen. Da haben wir die beiden Dinge, haben wir die Liebe und wir haben den Heiligen Geist. Und ich habe so den Eindruck, dass eigentlich das, was Johannes jetzt sagt, er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen, dass das quasi illustriert wird. Durch Jesus werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt und durch Jesus bekommen wir die Gewissheit, dass Gott uns lieb hat und wir seine Kinder sein dürfen.
Taufe steht natürlich auch für Reinigung mit Wasser. Feuer steht auch für Reinigung mit Feuer, nicht der Schmelztiegel.
Ja, genau.
Das ist also noch intensiver von der Reinigung her. Und ich schlage vor, lesen wir tatsächlich gleich da in Markus 1 weiter, die Verse 9 bis 13, wo kurz zusammengefasst einfach die Taufe von Jesus hier auch geschildert wird. Lieber Thomas, du nickst schon, danke.
Okay, ja. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus, und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht, und er war bei den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm.
Was fällt euch bei dieser Beschreibung der Taufe besonders auf?
Also hier wird betont, dass er aus dem Wasser heraussteigt. Mhm. Also muss es ziemlich tief gewesen sein. Die Taufe war sicherlich kein Begießen oder Besprengen oder so. Ja. Und er hat sich auch nicht selber irgendwie untergetaucht, sondern das war ganz klar tieferes Wasser, tief genug, um wirklich ganz unterzutauchen. Mhm. Und das hat Johannes mit Jesus hier gemacht.
Was mir auffällt, ist dieses, er sah den Himmel zerrissen. Das ist stärker als bei den anderen Evangelisten. Ja, die anderen sagen, tat sich der Himmel auf oder öffnete sich. Und dieses Rizzo, dieses Reißen, das kommt in den Evangelisten immer auch dann, also es kommt immer vor, wenn der Tempel, der Vorhang zerreißt bei der Taufe Jesu, da wird etwas offen, da wird ein neuer Zugang sozusagen ermöglicht. Und so ein bisschen, glaube ich, ist das vielleicht hier auch so. Ja? Es gibt diese Aussage von Ellen White, dass die erste Aussage, die erste hörbare Aussage von Gott, dem Vater, gewesen ist seit den Tagen von Adam und Eva. Ja, sonst hat der Gott immer letztlich durch den Sohn Gottes, durch Jesus kommuniziert. Und indem Jesus jetzt Mensch wird, kommt Gott, der Vater, den Menschen näher, weil er kommuniziert jetzt mit Jesus. Und in Jesus sind aber wir im Glauben. Ja? Und da reißt der Himmel auf, sozusagen.
Genau.
Man hat so ein bisschen den Eindruck, das ist so eine Erfüllung, auch wenn es sprachlich nicht ganz passt von der Septuagint, aber Erfüllung von Jesaja 64, dass der Himmel auf, dass du den Himmel zerrissest und herabkämest, ja, so, wenn man sich das anschaut.
Sicher, und es passiert ja dann auch, als Jesus am Kreuz hängt.
Ja, genau.
Ja, der Vorhang zerreißt und da sehe ich ja eine Parallele. Ja.
Das wäre so eine Inklusio, der Beginn und das Ende seines Dienstes. Ja. Ich meine, hier werden ja der Vater, weil wenn die Stimme sagt Sohn, dann muss es der Vater sein. Jesus wird natürlich erwähnt und der Heilige Geist in Form einer Taube. Wir haben ja nur relativ wenige Stellen in der ganzen Bibel, wo alle drei Personen dieser Trinität gemeinsam auftauchen. Wie kann man das im Sinne dieser Trinität, also nicht nur christologisch, sondern trinitätsmäßig hier deuten? Was lehrt uns das über die Gottheit sozusagen?
Man kann auf jeden Fall sehen, dass alle drei Personen der Gottheit am Erlösungsplan beteiligt sind.
Ja.
Und die Taufe, die ja auch, sage ich, auch mit einer Zeitprophezeiung verbunden ist, ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen, die ist ja schon von lang her geplant gewesen. Und alle drei Personen der Gottheit bemühen sich, wirken mit, dass die Menschheit errettet wird. Und das drückt einfach eine sehr, sehr große Liebe auch wirklich zu uns aus, wenn man denkt, dass Gott Vater spricht, ja, dass er sich da herablässt, dass Jesus Mensch wird. Ja, und ich denke, da gibt uns mit diesem ganzen Ereignis, gibt uns Gott so etwas Handfestes, dass wir nicht daran zweifeln brauchen, an seiner Liebe und an seinem Bemühen, uns retten zu wollen.
Und ich glaube, wir können ja auch sehen, dass alle drei wirklich auch sozusagen, obwohl sie eins sind, alle drei zu unterscheiden sind. Ich sage immer, da war der Vater, da war Jesus, da war der Heilige Geist. Man konnte sie wirklich lokalisieren in diesem Moment. Das, glaube ich, ist auch eine wichtige Erkenntnis.
Und das ist für mich eine ganz spannende Sache. Das sind drei verschiedene Personen oder Persönlichkeiten hier in dieser Geschichte. Und das ist eindeutig. Jetzt noch eine Frage. Was bedeutet denn diese Taufe für Jesus selbst? Vorher hat er kein Wunder getan. Vorher hat er, wie es scheint, keine Predigt gehalten oder Rede gehalten. Was bedeutet diese Taufe? Warum ist die so wichtig?
Und er wird auch gleich anschließend kein Wunder vollbringen erst einmal oder sich hinstellen und predigen oder irgendwas oder Jünger anfangen zu sammeln, sondern er geht in die Wüste. Und das für 40 Tage wird uns hier gesagt, um versucht zu werden. Markus erwähnt es nur kurz, aber wir wissen es aus den anderen Evangelien, dass hier schon ein großer Kampf stattfindet. Und ich denke, das war eine der größten Schlachten überhaupt und Jesus hat gewonnen.
Ja. Er wird gesalbt und gesalbt wird ein König. Er ist jetzt in einem ganz bestimmten Sinne König und deswegen predigt er auch das Evangelium vom Königreich Gottes. Ja. Was ist recht, da kommen mehrere Facetten dazu, ja, aber das ist schon auch ein ganz entscheidender Moment.
Ja.
Er heißt ja auch Christus, du hast das, glaube ich, schon erwähnt. Ne? Das heißt ja Messias und auf Deutsch heißt es schlicht und einfach der Gesalbte. Womit ist er denn gesalbt worden? Ja, mit Öl wurde damals gesalbt und das ist immer ein Symbol auch für den Heiligen Geist. Und dann wird man eben zum Priester, zum König,
zum Propheten auch.
Propheten, also zu einer ganz wichtigen, absolut wichtigen Rolle eingesetzt sozusagen. Und interessanterweise, Jesus ist alles, nicht? Er ist König und Prophet und schlussendlich auch der Priester und Hohepriester.
Ich meine, er wird ja dann ein paar Verse später sagen, Die Zeit ist erfüllt.
Lesen wir das vielleicht gleich. Ja? Lesen wir noch die Verse 14 und 15.
Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium.
Du wolltest da bei der Zeit
einsetzen. Ja, ich denke eben, für Jesus hat das einfach bedeutet, er wusste, es ist jetzt eine gewisse prophetische Zeit abgelaufen. Ich bin diese Erfüllung aus dem Buch Daniel. Ja. Ja. Und es war einfach ein neuer Schritt, eine neue Epoche in diesem ganzen Erlösungsplan. Und obwohl wir 30 Jahre lang, ja, Jesus hat unscheinbar gelebt in einer Zimmermannswerkstatt und hat von seiner Mutter die Schriften kennengelernt, war selber in der Synagoge. Aber dieses Bewusstsein, das über 30 Jahre gereift ist, ich bin das, oder schon im Alter von 12, ja. Und er weiß jetzt, jetzt beginnt dieser Abschnitt. Er sagt ja dazu, er weiß auch, was es bedeutet. Der Teufel kämpft gegen ihn. Und das ist einfach, muss wirklich für ihn auch ein großer Moment gewesen sein. Mhm. Und auch mit viel Entschlusskraft hier voranzugehen, das war eine Entscheidung.
Er ist sich seiner Mission absolut bewusst. Auch später, wenn er ankündigt, ich werde sterben, ich werde wieder auferstehen. Er weiß alles. Ja, das ist sehr erstaunlich. Und du sagst, Daniel Kapitel 9 ist ja da die Vorlage. Offensichtlich ist diese Zeit in Erfüllung gegangen. Dann haben wir diese letzte Woche dort. Und da gibt's drei Ereignisse. Das erste ist die Taufe, das zweite ist dann der Tod Jesu und schlussendlich dann der Beginn der großen Mission, Tod von Stephanus und die Verbreitung des Evangeliums. Also wir dürfen diese Taufe Jesu nicht unterschätzen. Die ist absolut wichtig und einschneidend in der Heilsgeschichte, wenn wir so wollen.
Ich finde, es zeigt auch sehr schön, wie das Alte und das Neue Testament zusammengehören. Mhm. Ja. Das Alte Testament, die Prophezeiungen auf Jesus hin und wie sich die Erfüllungen in den Evangelien einfach darstellen. Und ich denke, das ist für uns wirklich auch ein Beweis der Zuverlässigkeit der Bibel, den niemand umrütteln kann, weil das ist etwas Objektives. Mhm. Ja?
Absolut.
Diese Zeit ist gekommen, ob ich will oder nicht. Ja.
Und ich glaube, es lohnt sich auch, das noch zu spezifizieren und sagen, das Evangelium, das Jesus gepredigt hat, basierte auf der Prophetie.
Ja.
Mhm. Das Evangelium basiert schon immer auf der Prophetie. Wenn wir 1. Mose 3,15, das Proto-Evangelium ist eine Prophetie und das geht die ganze Bibel hindurch. Und das ist für uns auch wichtig, weil wir das ewige Evangelium, Offenbarung 14, allen Völkern, Stämmen und Sprachen predigen wollen. Das basiert auf Prophetie und zwar ziemlich stark. Andersrum heißt das natürlich, Prophetie ist nie ein Selbstzweck. Es ist immer der Fokus, der Wegweiser zu Jesus hin. Und ich glaube, wenn man das schafft, wenn man Prophetie, auch Endzeitprophetie, und mit dem Evangelium verbindet, dann ist da eine Kraft in der Botschaft, die sich damals gezeigt hat und die sich heute auch zeigen kann.
Ich danke euch für eure wertvollen Gedanken. Liebe Zuschauer, ich wende mich noch einmal ganz bewusst an euch. Mich fasziniert dieser Johannes Markus auch so, wie er in der Apostelgeschichte erzählt wird und beschrieben wird. Ein junger Mann, der einerseits versagt, eine zweite Chance bekommt und zu einem total wichtigen Mitarbeiter wird und sogar zu einem Evangelienschreiber. Hätte er diesen Barnabas nicht gehabt, was wäre aus ihm geworden? Und so sage ich, wir brauchen solche Mentoren. Und euch, liebe Zuseher, möchte ich fragen, für wen in eurer Gemeinde wollt ihr zu so einem Mentor werden? Wir brauchen solche Leute. Johannes Markus hat sie gebraucht und wir brauchen sie heute auch. Lieber Thomas, würdest du mit uns noch zum Schluss beten?
Gerne, gerne. Unser allmächtiger Gott, wir wollen dir danken für dieses Studium. Wir wollen dir danken für dein Wort, dass du Markus gebraucht hast in deinem Dienst. Ja, dass wir durch ihn ein Evangelium haben, was wir heute noch studieren dürfen. Es war jetzt der Anfang und vor uns liegt eine spannende Reise in diesem Quartal. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir dein Wort immer wieder zur Hand nehmen und wertschätzen, dass wir auch in diesem Quartal es uns wirklich vornehmen, mal tiefer zu schauen, was geschrieben steht in diesem Markus-Evangelium, sodass wir durch ihn dich immer besser kennenlernen. Hab Dank dafür, Herr. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Vielen Dank, dass du beim heutigen Bibelgespräch zugehört hast. Wir hoffen, dass du dadurch Inspiration gefunden hast und praktische Anwendungen mitnehmen konntest. Wir freuen uns, dich beim nächsten Mal wieder hier zu begrüßen. Gottes Segen.